Ich habe den Torbogen vermisst. Am nächsten Mal kann es besser werden. Machen wir dann einen großen. Ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht und ihr dürft kurz Rätsel raten, was das sein könnte. Welche Bedeutung das sein könnte. Okay, ihr braucht das nicht zu sagen, wir kommen später dazu. Es geht heute um Liebe trotz, ich würde behaupten, großen Widerstand. Und lieben trotz Widerstand ist nicht einfach. Ein Beispiel. Es war während des britisch-amerikanischen Krieges. Amerika kämpfte um ihre Unabhängigkeit. Und als 1812 die amerikanischen Truppen unter dem Präsidenten Andrew Jackson in Bedrängnis kamen, wuchs die Spannung innerhalb der ganzen amerikanischen Mannschaft so sehr, dass sogar die amerikanischen Offiziere miteinander gestritten haben. Als der Streit in einer Besprechungsrunde eskalierte, griff Jackson ein und sagte: Meine Herren, vergessen wir nicht, der Feind sitzt da drüben. Das haben die im Laufe des Gefechts einfach vergessen. Mir scheint, dass wir als Gotteskinder, als Christen, manchmal eine solche Ermutigung, sage ich das ganz positiv, brauchen. Dass wir einfach daran erinnert werden, der Feind sitzt nicht in unseren Reihen, er ist da draußen. Denn der Prozess der inneren Zersetzung kann nicht nur eine amerikanische Armee betreffen. Dieser Prozess kann auch uns als Christen heute in einer Gemeinde, in die beliebigen Gemeinde und auch insgesamt betreffen. Der Feind sitzt nicht hier, es ist da drüben mit seinen Dämonen und macht uns das Leben schwer. Wir wissen, dass viele Christen verfolgt werden. Es gibt einen Spruch von dem alten Kirchenvater Tertullian: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und merkwürdigerweise, die Kirchen wachsen am schnellsten dort, wo Christen verfolgt werden. Da kommen die meisten Menschen zum Glauben. Denken wir allein an China. Dort gibt es bis 140 Millionen Christen, obwohl sie so offiziell eigentlich gar nicht existieren dürfen. Und die werden immer wieder verfolgt. Und der Same, den die Missionare einmal gesät haben, und der bekannteste von ihnen ist der Hudson Taylor. Taylor, genau, geht auf. Christen werden verfolgt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese 21 Märtyrer, die wurden am Mittelmeer in Tripolis, also in Libyen, enthauptet. Das war 2018. Solche grausame Geschichten geschehen heute noch. Aber das macht die Gemeinden nicht kaputt. Das stärkt sogar die Christen. Die rücken noch näher zusammen. Da kommen Menschen sogar dadurch zum Glauben. Unter äußerem Druck können die Gemeinden sogar wachsen. Die wachsen sogar. Liebe trotz Widerstand. Heute ist nicht der äußere Widerstand gemeint, sondern der innere Widerstand innerhalb einer Gemeinde. Und dazu habe ich einen Text mitgebracht aus dem ersten Petrusbrief. Und in diesem Text, ja, wird gesagt, dass es damit schwer ist, irgendwie klarzukommen, dass wir als Christen uns gegenseitig auf die Nerven gehen, mehr noch, vielleicht sogar uns bekämpfen oder uns schaden. Da ist die Gefahr für die Christen viel größer. Und das war schon damals so. als Petrus diesen Brief geschrieben hat. Und wir wissen, das war aus anderen Briefen, dass es den Gemeinden so ging. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 22 bis Kapitel 2, Vers 3. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihm gehorcht. Darum seid ihr fähig geworden, einander aufrichtig zu lieben. So handelt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Ihr seid ja neugeboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkten. Nein, Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. Ja, es stimmt. Die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündet wurde. Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Ihr habt es ja selber erfahren, wie gut der Herr ist. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort und wir beugen uns vor dir, denn dieses Wort liegt uns schwer im Magen. Da werden Dinge angesprochen, die nicht schön sind, die uns vielleicht persönlich an der einen oder anderen Stelle betreffen. Wir bitten dich schon jetzt um Vergebung und gleichzeitig darum, dass du uns inspirierst, uns Hinweise schenkst durch deinen Heiligen Geist, wie wir dein Wort noch mehr lieben und aus diesem Wort leben und wir als Christen miteinander besser umgehen können. Amen. Petrus schreibt, liebt einander von ganzem Herzen. Offensichtlich war das nicht der Fall, sonst hätte er das nicht geschrieben. Er ermahnt und ermutigt zugleich. Und das ist eine ziemlich schwere Kost. Er hat ihnen ungefähr das Gleiche gesagt, meine Lieben, der Feind sitzt da drüben und ich unter euch. Und leicht vergessen wir das. Jesus selbst hat seine Jünger damals schon daran erinnert, dass die Liebe untereinander das Wichtigste ist. Er hat zu seinem Vater gebetet, ich bitte aber nicht nur für sie, für seine Jünger, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ein Glaubwürdigkeitsbeweis dafür, dass das, was wir anderen Menschen sagen, das Evangelium, stimmt, ist nicht, wie laut wir das sagen, mit welchen Medien wir das unterstreichen, wie oft wir das sagen, sondern ob das mit unserem Leben übereinstimmt, ob die Liebe das ist, was es prägt, auch die Worte und die Art und Weise, wie wir das sagen und vorleben. Kann man sich überlegen, wie ist das möglich? Jesus hat damals für uns alle gebetet. Ein christlicher Bibelausleger, Charles Swindoll, aus den USA, hat geschrieben, der Klebstoff, das verbindende Element, das alles zusammenhält, ist die Liebe. Und darum geht es. Jesus hat damals auch für unsere Gemeinde gebetet. Hier in Bremerhaven. Für alle Christen. Auch für dich und für mich, für uns alle. Damit die Welt glauben kann, dass du mich gesandt hast. Mach sie eins. Lass sie in Liebe zusammenkleben, im positiven Sinne zusammenhalten. Er hat damals um die Einheit der Gemeinde gebetet, um die Einheit der Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und verschiedenen Gaben. Trotz Unterschiede eins sein und sich lieben. Wie ist das möglich? Durch diese Liebe. Und Petrus macht hier nicht eine starke emotionale Liebe und Verbindlichkeit, die in deutscher Sprache nur ganz schwer zu übersetzen ist. Denn wir haben für die Liebe nur ein Wort auf Deutsch. Und damit bezeichnen wir alles. Ich liebe meinen Schnitzel genauso wie meine Frau. Könnte man so meinen, weil das das gleiche Wort ist. Ja? In anderen Sprachen, zum Beispiel im Griechischen, gibt es verschiedene Wörter für verschiedene Arten von Liebe. Im Griechischen ist ein Begriff Eros. Das ist die begehrliche, geschlechtliche Liebe. Phileo, das ist die brüderliche, schwesterliche, freundschaftliche Liebe. Und Agape, die Liebe Gottes, das ist die göttliche Liebe, die Liebe, die unser Denken übersteigt. Und dieses Wort Agape steht auch an dieser Stelle. Es ist die Liebe, die zum Schluss bleibt, wenn alles vergeht, wenn alle mich aufgeben. Die Liebe, die sich hingibt, die sich verschenkt. Wenn Paulus in seinen Briefen schreibt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen ist, dann meint er damit diese Art von Liebe, Agape. Und wenn Johannes in seinem Evangelium schreibt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, Johannes 3,16, dann meint er auch das, Agape als diese verbindende Element, dieses verbindende Element als dieser Klebstoff, die Liebe. Ich möchte 4 Wahrheiten kurz erläutern zu diesem Bibeltext aus dem 1. Petrusbrief. Wir sind alle Kinder eines Vaters. Wir leben aus derselben Quelle. Wir kämpfen alle gegen menschliche Natur an, gegen deine und meine, gegen unsere, und wir haben dasselbe Ziel. Wir sind alle Kinder eines Vaters. Es gibt Hoffnung für uns, weil wir alle den gleichen Vater haben, den himmlischen. Und das sollen wir erstmal uns auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind in einem weiten Sinne eine Familie. Das kam früher so in den Sprachgebrauch der Gemeinden. Man hat sich tituliert Bruder und Schwester in der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, Onkel und Tante oder wie auch immer, Geschwister, meine lieben Geschwister. So wurden Predigten oft angefangen. Liebe Geschwister, ich finde es wunderschön. Man ist davon abgegangen, weil man Angst davor hat, wenn die Gäste kommen und sagen, Mann, da herrscht hier aber große Inzucht. Die sind alle irgendwie Brüder und Schwester. Und da kann man missverstanden werden und deshalb kommt das seltener vor. Wir sind aber trotzdem alle miteinander verwandt, nicht in diesem Sinne des menschlichen Blutes, sondern durch den gleichen Glauben. Wir sind alle Kinder des einen himmlischen Vaters. Ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenkt. Nein, Gott selbst hat euch durch sein lebendiges und ewiges Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. Wir sind die Kinder des gleichen himmlischen Vaters. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Auch wenn wir das als selbstverständlich betrachten. Es ist wichtig und im Grunde genommen spektakulär. Muss man sich immer wieder daran erinnern. Warum? Weil wir nicht alle aus den gleichen Bedingungen kommen. Wir vertreten die ganz verschiedenen Berufe. Wir kommen aus verschiedenen Familien, die vollständig oder nicht vollständig waren. Wir sind ganz anders ausgebildet. Wir bringen alle andere Voraussetzungen mit. Und irgendwo hat jede von uns Gottes Ruf ereilt. Die einen sind gesund, die anderen krank. Die einen sind jung, die anderen alt. Die einen sind aufgewachsen in einem guten Elternhaus, vielleicht sogar in einem frommen, wobei ein frommes Elternhaus nicht gut bedeuten muss. Die anderen in einem schlechten. Manche haben Jahre, Jahrzehnte lang eine Hölle durchmachen müssen in ihrem Elternhaus. Die müssen erst lernen, mit ihrem Leben klarzukommen. Manche sind ihrem Charakter pflegeleicht, die anderen, sage ich mal so, wie Igel, die man umarmen soll, oder Kakteen. Ja? Wir haben das alles nicht so im Griff. Wir können das nicht bestimmen. Wir können auch nicht sagen, nur die Leute kommen in unsere Gemeinde, die nach bestimmten Muster da reinpassen würden. Das, was wir erleben, wie wir sind in unserer Gesellschaft, und zwar auch weltweit, das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Wir kommen aus unterschiedlichen Voraussetzungen. Manche sind sowas von unausstehlich, schon im Kinderwagen, dass man sich Gedanken macht, was wird daraus werden. Aber der Zuspruch der Liebe lautet für alle, ihr seid ja, damit sind Christen gemeint, ihr seid alle ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern. Das müssen wir uns als Eltern erstmal vor Augen führen und das müssen wir schlucken. Wenn einer Christ wird und von neuem geboren ist, verdankt er uns das nicht uns, sondern Gott. Und da hängt ein ganzer Schwanz dran. Die Eltern, die Großeltern, all das, was manchmal verhängnisvoll in einer Erblinie liegt. Nein, Gott hat euch durch sein lebendiges, ewiges Wort neues, unvergängliches Leben geschenkt. Und das macht jedes Kind Gottes zu etwas Besonderem. Jeden und jede von uns. Wir sind in Gottes Augen was Besonderes. Egal, wie wir angesehen werden in dieser Welt. Egal, wie unsere Kindheit war. Egal, woher wir kommen. Egal, wie wir mit unserem Intellekt ausgestattet sind. Ich sage das jetzt so diplomatisch, ja. Wir haben denselben Vater. Wir sind seine Kinder. Und ich finde das herrlich. Und ich finde das gut. Und jedes Mal, wenn neue Leute in die Gemeinde kommen, dann wird die Gemeinde neu sortiert. Muss man irgendwie rücken ein bisschen, einen Platz freimachen und einer reiht sich irgendwo ein. Und weil wir Kinder des einen Vaters sind, verändert uns der Heilige Geist immer mehr in das Bild Christi. Egal aus welchen Verhältnissen wir kommen. Wir sind alle Glaubensgeschwister im Herrn. Diese Erinnerung brauchen wir immer wieder. Guckt euch jetzt da um. Sagt euch zueinander jetzt, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Herrlich, herrlich, wir sind alle Geschwister. Toll, schaut euch um. Wir sind alle Geschwister im Herrn. Und das muss gefeiert werden, daran muss erinnert werden. Also die erste Wahrheit, wir sind alle Kinder eines Vaters. Die zweite, wir leben aus derselben Quelle. Und Petrus schreibt hier ganz klar, ja, es stimmt, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. Dir und mir. Irgendjemand in irgendeiner Form hat das gesagt. Erinnert euch schnell dran, wann und wo, durch wen euch die rettende Botschaft erreicht hat. Vielleicht fallen euch Namen ein, Gesichter, Situationen. Und das heißt, es ist Hoffnung für uns da, für uns alle, für dich und für mich, für uns als Gemeinde. Warum? Weil wir aus derselben Quelle leben, aus dem gleichen Wort Gottes, das uns eines Tages oder eine Nacht ereilt hat, unser Herz erreicht hat. vom Kopf ins Herz vielleicht abgerutscht ist nach 40 Jahren eines frommen Lebens. Hat uns vielleicht endlich erreicht. Weiß ich nicht. Wir leben aus der gleichen Quelle, wir leben aus dem gleichen Wort Gottes. Und ich denke, dass vieles verblassen kann. Alles verblasst. Irgendwelche Erlebnisse aus der Kindheit, aus der Jugend. Manchmal erinnern wir uns, das ist gut. Aber Konferenzen, manchmal denkt man, die Konferenz, das ist das A und O. Ich habe noch was Besseres noch nie gehört oder gesehen. Und nach ein paar Jahren haben wir es total vergessen. Urlaube, Konzerte, Freizeiten. Sogar Überzeugungen in unserem Leben ändern sich. Bestimmte Bücher, die wir so gerne gelesen haben, dann haben wir sie einfach so abgestoßen und irgendwo liegen sie rum, so auf einem Flohmarkt. Keiner guckt da rein. Ich beobachte auch bestimmte Wellen von Frömmigkeit, die die Gemeinde immer wieder heimsuchen. Wie Ebbe und Flut. Kommt und ist wieder weg. Einfach nur abwarten. Alles verblasst. Kinder Gottes leben im letzten Sinne aus der gleichen Quelle. Alles vergeht und das eine bleibt stehen, nämlich das lebendige Wort Gottes. Und von diesem Ursprung leben wir, aus dieser Quelle. Zinzendorf hat einmal geschrieben, das kennen viele von euch, ihr könnt mitsprechen, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe aus alle Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, sondern um dein Wort zu tun. Wahrheiten, die Petrus uns hier sozusagen ins Stammbuch schreibt. Erstens, wir sind alle Kinder eines Vaters. Zweitens, wir leben aus derselben Quelle. Drittens, wir kämpfen gegen dieselbe menschliche Natur an. Und Petrus macht das ganz realistisch. Er verschont uns nicht. Er führt uns das vor Augen. Er redet nicht drumherum. Hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Hat er die christliche Gemeinde hier angeschrieben? Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Das heißt länger, es gibt sowas. Dass er das Christen schreiben muss, damals, finden wir heute schrecklich. Aber die schlechte Nachricht ist, er schreibt das auch uns. Er setzt die Existenz solcher Dinge in unserem Leben einfach voraus. Das ist in der Gemeinde, und ich behaupte, in jeder Gemeinde, im größeren oder kleineren Maße, all diese Dinge gibt. Und ich würde sogar sagen, im Leben eines jeden von uns auch. Wenn wir dem auf den Grund gehen und uns fragen, was unser Leben und das Leben der Gemeinde am meisten bedroht, das sind es diese Dinge. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung. Da werden viele ganz blass. Ich auch. Ja, es ist so. Und er sagt, hört auf damit. Hört einfach auf damit. Hört auf mit der Bosheit, die den Nächsten zutiefst verletzt. Hört mit dem Betrug. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe schon viele Situationen erlebt, wo ein Christ den anderen betrogen hat. Oder die ganze Gemeinde. Oder wo die Gemeinde erfahren hat, wie eine im Beruf oder wie auch immer andere betrogen hat, stand sogar manchmal in Zeitungen. Eine echte Affäre. Ein Skandal, würde ich sagen. Und das Wort hier für Betrug, das im Original steht, meint jemanden mit einem Köder fangen. Betrug. Ich würde sogar so weit gehen, man kann einen betrügen als Christ, wenn man einen zum christlichen Glauben führt unter falschen Behauptungen und Versprechungen. Was so alles es nicht geben wird oder geben wird. Und dann Pusteblume, auf einmal ist einer krank und hat doch wenig Geld. Das ist auch Betrug. Kinder Gottes verzichten darauf, sich unter Vortäuschung falscher Tatsachen Vorteile zu verschaffen. Gottes Kinder verzichten darauf, sich durch Bosheit und Betrug Vorteile zu verschaffen. Im Beruf, in der Familie, in der Ehe, in der Nachbarschaft, in der Schule, an der Uni, auch in der Gemeinde. Ich finde es niederschmetternd, aber ich finde das schon mutig, dass Petrus das so geschrieben hat. Uns. Er hatte keine Angst vor uns. Er war ein Gottesmann. Und weiter steht, hört auf mit der Heuchelei. Wir hören auf, mehr zu scheinen, als wir wirklich sind. Und die Neigung dazu, so was Großes rauszuhängen, da haben, würde ich sagen, viele von uns. Ich selbst wahrscheinlich auch. Es gibt viel Heuchelei unter den Kindern Gottes. Aus Angst vielleicht, das Gesicht zu verlieren, weil man es nicht geschafft hat oder was auch immer, scheinen wir dann mehr, als wir sind. Wie viele Kinder aus gläubigem Elternhaus haben dem Glauben ihren Rücken gekehrt, weil sie die fromme Heuchelei in der Familie oder vielleicht in der Gemeinde nicht mehr ertragen konnten? Das ist, würde ich sagen, eine ganz, ganz große Prozentzahl. Auch von denen, von den Gemeindekindern, die nicht mehr bei uns in die Gemeinde kommen. Die fromme Heuchelei. Hört auf damit, sagt Petrus hier. Der Schein soll nicht mehr zählen als das Sein, als was wir wirklich sind. Wir sollen echt sein. Neid. Da brauche ich hier nicht viel zu sagen. Neid ist eine große Gefahr, egal worum es geht, viele Haare oder weniger, gute Frisur, Kleidung, Auto, viele Sachen. Und das letzte, Petrus sagt, hör auf mit Verleumdung. Verleumdung ist bei Christen aktuell und höchst ansteckend. Verleumdung. Die Kernbedeutung dieses Wortes ist schlecht über jemand anders reden. Okay. Da fühle ich mich schon ertappt und ich behaupte, viele von uns auch. Gerade das ist in unserer Gemeinde auch aktuell und das steckt auch an. Und wenn einer kommt mit dieser ansteckenden Krankheit, sagt, bleib mir hier weg. Ich will das nicht hören. Ich will, nicht hören, wenn du über andere ziehst und sie verleumdest. Das will ich gar nicht. Da muss man sich schützen. Maske gibt so wegen Beatmung, wegen Viren und wie auch immer, muss man sich sowas zulegen. Einfach Stöpsel in die Ohren und hier hören, hier raus. Und das nicht ernst nehmen oft. Gott sagt, Schluss damit, hört einfach damit auf. Duldet das nicht. Das ist wichtig. Also die Wahrheiten von Petrus hier, dass wir hören, wir sind alle Kinder des gleichen Vaters, wir leben aus derselben Quelle und wir leben letztendlich alle gegen dieselbe menschliche Natur. Und das allerletzte, wir haben als Christen alle dasselbe Ziel. Und da sagt er auch, wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung erreichen. Ich habe ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Und das Ziel der christlichen Gemeinschaft ist ganz klar. Nämlich, wir wollen Christus ähnlicher werden. Wir wollen in unserem Charakter uns verändern. Und wir möchten mit ihm die Ewigkeit teilen. Das ist unser Ziel. Wenn wir Christen geworden sind, dann möchten wir, dass es sich seine Größe zeigt in unserem Leben, in unserem Charakter. Dass die anderen Menschen sagen, wow, hätte ich nicht gedacht, dass sie sich oder er sich noch verändern kann. Dass unsere eigene Frau das sagt oder unsere eigenen Kinder oder Eltern, wer auch immer. Sicherlich hat jeder von uns heute hier eine innere Wunschliste. Was man sich so alles noch wünscht im Leben. Ich habe so eine. Und wir haben meistens auf jeder Wegstrecke unseres Lebens eine solche Liste. Und das verändert sich. Unterschiedliche Wünsche. Ganz vorne steht ein Wunsch, den ich mir immer wieder ins Bewusstsein zurückrufe, also mein persönlicher Wunsch. Ich möchte immer ein dankbarer und ein fröhlicher Mensch sein. auch im hohen Alter. Hört sich vielleicht ketzerisch an, aber so meine ich das auch. Ich will kein verbitternder, meckernder, alter Knacker sein. Ich will dankbar, fröhlich und demütig sein. Und ich weiß, dass ich noch einen langen Weg bis dahin habe. Mose war so einer. Von ihm steht in der Bibel, dass er der Demütigste unter allen Menschen war. Könnte uns ein Vorbild sein, obwohl er so viel Großes erreicht hat. Von wem können wir das alles lernen? Was wir uns wünschen als Christen, was in Bezug auf unseren Charakter? Von Jesus. Und von anderen biblischen Gestalten, aber am meisten von Jesus selbst. Das lernen wir von ihm. Er sagte auch, kommt alle zu mir, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, euch Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Meine Lieben, Jesus war es nicht mal zu schade, die Füße seiner Jünger zu waschen. Er ist unser Vorbild. Von ihm können und sollen wir lernen. Und ich wünsche uns, dass wir uns so zu ihm hin verändern. Und dass wir uns gegenseitig nicht im Wege stehen, sondern helfen. Und das ist auch viel Arbeit. Verlasst euch aufeinander, auf mich, ich auf dich, auf euch. Wir wollen uns helfen, alleine schaffen wir es nicht. Wir sind Kinder des einen Vaters, leben aus derselben Quelle. Wir kämpfen alle gegen menschliche Natur an und wir haben alle dasselbe Ziel. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, darum bitten wir dich, dass wir von dir lernen und dass uns das immer wichtiger wird. Danke dafür, dass es in allem Versagen und in allem, ja, wo wir uns selber ertappen, eine Hoffnung gibt. Denn du bist auf diese Erde gekommen. Du bist für uns am Kreuz gestorben. Du hast deine Hand ausgestreckt und sagtest, komm zu mir, kehrt um. Und du möchtest, dass wir als Kinder deines Vaters, des himmlischen Vaters leben und als Geschwister im Glauben in eine Gemeinde. Bitte segne uns dabei. Gib uns Verständnis für dein großes Herz. Hilf uns, dass wir wie Adler fliegen können und über viele Dinge, die uns heute so ärgern, einen neuen Blick bekommen, dass wir das aus einer Distanz der Ewigkeit betrachten und dadurch ruhige, entspannte, zuversichtliche und liebevolle sind. Amen. Kommt und seht, das Lied singen wir jetzt gemeinsam.